Als ich die Worte globaler Militarisierungsindex gelesen habe, habe ich mir erstmal eine Art Buch vorgestellt, irgendwas Breites mit was weiß ich wie 400 Seiten. Was ich mir dann tatsächlich durchgelesen habe, war eine PDF-Datei mit 16 Seiten, von denen jetzt auch nicht jede voll beschrieben war. Wie kann es sein, dass so ein komplexes Thema, zumal ja global betrachtet, auf so wenigen Seiten Platz findet und muss man dabei nicht ganz viele Informationen außen vor lassen?
Also es werden sicherlich einige Informationen außen vor gelassen. Der globale Militarisierungsindex, kurz GMI, ist natürlich eine Vereinfachung der relativ komplexen Realität. Und die Publikation, von der Sie gesprochen haben, die jährlich auf Basis der erhobenen Indexwerte erscheint, setzt lediglich aktuelle Schwerpunkte, zum Beispiel in diesem Jahr insbesondere auf Osteuropa. Deutlich detaillierter wird die globale Militarisierung eben auf unserer Webseite des GMI dargestellt und dort reicht die Datenbank dann auch bis ins Jahre 1990 zurück.
Und seitdem machen Sie das auch? Also
nein, der GMI erscheint erst seit 2011 und wir haben dann den Index rückwirkend bis zum Jahre 1990 errechnet, damit eine Vergleichbarkeit über die Jahre möglich ist.
Mhm. Ist das eigentlich ein Auftragswerk? Sind Sie dazu angehalten, sich dann jedes Jahr jetzt seit 2011 damit neu zu befassen oder ist da die Eigeninitiative eher der Grund dafür, dass es diesen Index gibt?
Der Index ist Teil des Projektes Sicherheit, Rüstung und Entwicklung in Empfängerländern deutscher Rüstungsexporte. Und in diesem Projekt wird der GMI seit 2011 erhoben und finanziell auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt. Die Idee des Index ist jedoch vor vielen Jahren auf Eigeninitiative hier am BIC entstanden.
Also Projekt würde dann auch heißen, sobald diese Projektbewilligung abgelaufen ist, würde das wahrscheinlich auch nicht mehr weitergeführt werden.
Ja,
oder?
Genau.
Okay.
Also das Projekt läuft noch bis Ende nächsten Jahres und wir arbeiten gerade daran, dass es eben eine Projektverlängerung gibt.
Mhm. Wie kommen Sie denn an die ganzen Daten für diesen globalen Militarisierungsindex? Das muss ja ziemlich viel sein, wenn man das irgendwie global betrachten will alles.
Ja, also wir greifen auf unterschiedliche öffentlich zugängliche Daten zurück. Zum einen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI, dann des Internationalen Währungsfonds IWF, der Weltgesundheitsorganisation sowie des International Institutes for Strategic Studies, aus London. Und genau, diese Institute beziehungsweise Organisationen stellen uns dann ihre Daten zur Verfügung.
Sie verwenden im Index immer wieder Begriffe wie relativ niedriger Militarisierungsgrad oder relativ hoher Militarisierungsgrad. Wie funktioniert denn diese Einordnung? Nach welchem Maßstab richten Sie sich oder welchen Maßstab verwenden Sie dabei?
Also gut, relativ niedrig und relativ hoch besagt im Endeffekt einfach nur, also eine relativ, da die Positionen in ein Verhältnis zueinander gesetzt werden. Also ein Staat mit einem Wert von beispielsweise 720 hat einen relativ hohen Militarisierungsgrad. Ein Staat mit einem Indexwert von, ich weiß nicht, die Philippinen sind auf Platz 105. Der insgesamt 152 Staaten, den der GMI dieses Jahr umfasst. Und der Wert mit 520 ist in diesem Zusammenhang dann einfach relativ gering.
Also es gibt keinen festen Maßstab. Das heißt, Wenn jetzt alle Länder abrüsten würden bis hin zu diesem Wert von den Philippinen, dann wäre das der relativ hohe Militarisierungsgrad.
Ja, genau. Also in Israel liegt im diesjährigen Index auf Platz 1 und mit einem Wert von ungefähr 890. Und das ist dann beispielsweise der Maßstab für den höchsten Militarisierungsgrad weltweit. Mhm. Und anhand dieses Maßstabs wird dann im Endeffekt diese Relation vorgenommen.
Ist denn ein hoher Militarisierungsgrad immer ein Indikator für anhaltende oder bevorstehende Konflikte? Ich frage deswegen, weil ich mit ein bisschen Irritation zur Kenntnis genommen habe, dass Länder wie Finnland oder Portugal in der Liste unter den ersten 30 Plätzen zu finden sind, wohingegen ich mich kaum erinnern kann, wann ich zuletzt irgendwas über Konflikte aus diesen Ländern gehört habe.
Also ein hoher Militarisierungsgrad kann in jedem Falle ein Indikator für anhaltende oder bevorstehende Konflikte sein. Also zum Beispiel die Staaten im Nahen und Mittleren Osten weisen fast durchgängig in unserem GMI einen hohen Militarisierungsgrad auf. Darauf zurückzuführen, dass eben eine Vielzahl an Konflikten und Auseinandersetzungen in der Region herrscht. Israel, wie gerade schon benannt, liegt auf Platz 1 und befindet sich seit Jahrzehnten in einem Konflikt. Aber auch beispielsweise in Ägypten sind die Militärausgaben seit dem Militärputsch 2013 wieder deutlich angestiegen. Und das trotz der eigentlich schlechten Wirtschaftslage. Es wurden beispielsweise Rafale-Kampfflugzeuge aus Frankreich beschaffen, derzeit 24 Stück, Zukunft wohl noch mehr. Und die ägyptische Marine wurde auch umfassend modernisiert, auch mit deutschen U-Booten. Um ein weiteres Beispiel zu nennen, zum Beispiel die Militärausgaben in Saudi-Arabien, die sind seit 2011 kontinuierlich angestiegen, aber speziell seit der militärischen Intervention im Jemen, jetzt seit März 2015, sind die Rüstungsausgaben im Königreich noch weiter drastisch angestiegen und von 9% auf ganze 13%. Dementsprechend ist der Staat dann auch bei uns im GMI weiter, hat weitere Plätze gut gemacht. Ich könnte jetzt noch viele andere weitere Beispiele nennen. Zum Beispiel der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan, der jetzt im April 2016 wieder ausgebrochen ist, führt eben auch dazu, dass kleinere Staaten Spitzenplätze unter den Top 10 belegen können. Allerdings, grundsätzlich ist die Ausgangsbedingung und der Auslöser für Aufrüstung und militärische Modernisierung eben eine Veränderung des Militarisierungsgrades, immer von Land zu Land und von Region zu Region sehr unterschiedlich. Und unter den Top 30 befinden sich dadurch dann eben auch Länder wie Finnland, die sich halt aktuell nicht in einem aktiven Konflikt befinden. Dafür gibt es andere Erklärungen. Also zum einen die relativ lange Landesgrenze zu Russland und gleichzeitig eben die Nichtmitgliedschaft Finnlands in der NATO. Und deshalb ist in Finnland zum Beispiel die Verteidigungsbereitschaft als auch die Verteidigungsausgaben, die bei uns immer im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt gesehen werden, relativ hoch. Also der Staat, der nur 5,5 Millionen Einwohner hat, investierte 2,7 Milliarden Euro ins Militär 2015. Und sie haben zwar nur eine kleine Armee von 22.000 Soldaten ungefähr, aber eine immens große Reserve von 350.000 Soldaten, die im Notfall eben einsatzbereit wären.
Ah, das heißt also, der Militarisierungsindex macht nicht unbedingt eine Liste auf, die sagt, wie viel Militär hat ein Land und setzt das miteinander in Verhältnis, sondern es geht eher um die Relation zur Einwohnerzahl, so nach dem Motto.
Also, um das klar zu machen, unser GMI skizziert dann die Relevanz des militärischen Sektors innerhalb eines Staates im Verhältnis zur Gesamtgesellschaft. Das heißt, die Militärausgaben werden im Verhältnis gesehen zum Bruttoinlandsprodukt und den staatlichen Gesundheitsausgaben. Die Gesamtzahl an militärischem und paramilitärischem Personal, an Reservisten, wird im Verhältnis betrachtet zur Zahl der Ärzte und zur Gesamtbevölkerung, um diese Relation herzustellen. Und so werden zum Beispiel auch abschließend die Zahl der schweren Waffensysteme eines Landes in ein Verhältnis gesetzt zur Gesamtbevölkerung.
Wie steht es denn mit Ländern, zu denen Sie keine gesicherten Daten haben? Gibt es da schlicht keine Erhebungen, weil alles friedlich ist? Oder ist davon auszugehen, dass diese in Konflikte eingebunden sind und sich nicht in die Karten schauen lassen wollen?
Also in einigen Ländern wie zum Beispiel dem Jemen, Somalia, Katar, Nordkorea gibt es derzeit einfach keine verlässlichen Angaben. Syrien war zum Beispiel in den vergangenen Jahren immer auf einem der Spitzenplätze, aber aufgrund des Bürgerkrieges kann halt seit mehreren Jahren keine verlässliche Aussage mehr über die Ressourcen der staatlichen Streitkräfte von Assad gemacht werden. Dort ist allerdings davon auszugehen, genauso wie in Nordkorea als auch in Eritrea, wo es keine verlässlichen Daten gibt, dass der Militarisierungsgrad sehr hoch ist und durch die Kriege dort auch noch weiter ansteigen wird.
Das heißt, da ist die Lage einfach unübersichtlich und es können keine Studien gemacht
genau.
werden.
Genau. Also ich habe ja vorhin genannt, wo unsere Daten herkommen und eben diese Organisationen haben keine Möglichkeit, aus diesen Ländern eben verlässliche Quellen zu erschließen.
Gibt es irgendwie Regionen in der Welt, wo deutlich zu sehen ist, aha, hier sinkt der Militarisierungsgrad gerade und aha, hier steigt er gerade?
Also auf regionale Trends wollen Sie hinaus.
Ja, so?
Genau. Gibt es, wie vorhin schon genannt, besonders in Europa dieses Jahr, im Zuge der Annexion der Krim durch Russland ist der Militarisierungsgrad in Osteuropa stark angestiegen. Also die Ukraine hat die Militärausgaben immens erhöht im Jahre 2015, die Anzahl der Soldaten ist gestiegen. Und es wurde eine Vielzahl neuer Rüstungslieferungen beschlossen und deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Ukraine, die jetzt vom Platz 23 auf Platz 15 gestiegen ist, auch in Zukunft in unserem GMI höhere Plätze einnehmen wird. Die angespannte Situation in der Ostukraine hat aber auch Folgen auf viele osteuropäische Staaten, also die drei baltischen Staaten, Estland, Litauen und Lettland. Haben in der Folge der Annexion auch die Militärausgaben erhöht und gleiches gilt auch für die Slowakei, Tschechien und insbesondere Polen. Und es wurden viele neue Rüstungsabkommen beschlossen, Litauen hat die Wehrpflicht wieder eingeführt und ich denke auch, dieser Aufrüstungstrend in der Region wird sich in den kommenden Jahren weiter fortsetzen und intensivieren. Im Gegensatz dazu ist in Westeuropa ein Rückgang der Militarisierung zu erkennen. Also besonders die großen Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien haben in unserem Index Plätze verloren, was wohl auch auf die europäischen Sparmaßnahmen zurückzuführen ist. Aber aufgrund der eben benannten veränderten Sicherheitslage kann sich auch diese Entwicklung schnell wieder umkehren.
Sie machen im globalen Militarisierungsindex jedes Jahr noch ein extra Thema auf und interpretieren dieses dann in Relation zur Militarisierung. Und 2016 ist es das Thema Hunger. Wonach wählen Sie das Thema denn eigentlich überhaupt aus?
Also die Bekämpfung des Hungers ist Bestandteil der sogenannten Sustainable Development Goals, also der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN. Diese wurde 2015 verabschiedet und haben dadurch eben eine besondere Relevanz. Und neben dem Hunger gehört auch die friedliche Gestaltung der Welt zu diesen Zielen. Und vor dem Hintergrund erschien uns einfach der Zusammenhang zwischen Hunger und Militarisierung besonders relevant.
Sie schreiben da in diesem Kapitel, dass eine schwierige Hungersituation häufig einhergeht mit einem niedrigen Militarisierungsgrad und führen dafür auch verschiedene Beispiele an. Aber inwiefern kann das eigentlich zusammenhängen? Können wir hier in Deutschland nur deswegen zumindest einigermaßen beruhigt ins Brötchen beißen, weil uns das Militär dabei beschützt, ohne dass wir es tatsächlich groß mitbekommen? Oder ist das ein schiefes Bild?
Also das kann man jetzt so nicht sagen. Der GMI nimmt grundsätzlich in keinster Weise eine Wertung vor, was eine hohe oder was eine niedrige Militarisierung eben für die jeweilige Gesellschaft im Land bedeutet. Also natürlich kann Geld, was ins Militär gesteckt wird, in anderen Bereichen wie Bildung oder Gesundheit fehlen. Aber umgekehrt muss man eben auch sagen, dass ein niedriger Militarisierungsgrad keineswegs eine friedliche Gesellschaft bedeutet. Also ganz im Gegenteil, denn dieser kann eben auch ein Hinweis sein, dass ein schwacher Sicherheitssektor oder eine fragile Staatlichkeit vorliegt, wie in Gambia, in Malawi, in Tansania. Und wir haben den diesjährigen GMI eben mit den Werten des Welthungerindex, die errechnet werden vom Internationalen Forschungsinstitut für Ernährungs- und Entwicklungsforschung, abgeglichen und dort erkannt, dass von den 20 Ländern, in denen die Hungersituation weltweit am schlechtesten ist, eben die Mehrheit einen niedrigen Militarisierungsgrad hat. Beispiel wäre Sambia, Sierra Leone, Madagaskar. Jetzt die Frage, was zeigt uns das? Hunger kann neben ökonomischen und klimatischen Bedingungen eben auch durch politische Entwicklung erklärt werden. Und geringe staatliche Ausgaben im militärischen Bereich können auf internationale oder innerstaatliche Sicherheitsdefizite hinweisen. Und eben dieses unsichere Umfeld, hat äußerst negative Auswirkungen auf soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Ein Beispiel wäre hier zum Beispiel das ehemalige Bürgerkriegsland Liberia, was bei uns im GMI auf Platz 149 liegt.
Inwiefern ist denn Ihre Arbeit, also die Auswahl der Beispiele, an denen irgendwas skizziert wird, oder die Einordnung der Zahlen, die im globalen Militarisierungsindex vorgenommen wird, eigentlich von Ihrer Seite her politisch geprägt? Ich weiß, Wissenschaft soll immer versuchen, irgendwie neutral zu sein, aber schafft man das bei so einem Thema überhaupt?
Also unsere Erhebung ist in keinster Weise politisch beeinflusst. Wir versuchen anhand unserer erhobenen Daten einfach nur Trends zu skizzieren und mittels dieser Erkenntnisse dann Politikberatung zu betreiben. Zum Beispiel raten wir halt vor diesem Hintergrund den Konfliktsituationen, also wenn man sich die Konfliktsituation im Nahen und Mittleren Osten betrachtet, raten wir der Politik seit Jahren schon dringend von Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien ab. Aber unsere Arbeit selber ist nicht politisch geprägt.
Das heißt, wenn Sie in Ihrem globalen Militarisierungsindex feststellen, dass eine Aufrüstung in Osteuropa stattfindet, dann ist das keine, ich sag jetzt mal aus der Luft gegriffen, pro-amerikanische Propaganda oder sowas?
Nein, in keinster Weise. Also wir arbeiten mit den Werten, mit den Daten, die dann dadurch unseren GMI ergeben. Wir erkennen dadurch Trends, skizzieren diese, benennen diese und speisen sie dann in die politische Debatte mit ein. Was daraus gemacht wird, ist eine andere Sache. Mhm. Aber wir versuchen jetzt nicht in irgendeiner Weise uns da politisch dadurch zu positionieren oder unsere Ergebnisse speziell so auszulegen.
Jetzt ist das ja eine wichtige Arbeit, die Sie da machen. Und wenn ich nicht zufällig bei meiner Recherche drauf gestoßen wäre, hätte ich davon wahrscheinlich nie was mitbekommen. Ja. Wer sollte sich denn Ihrer Ansicht nach noch näher mit diesem globalen Militarisierungsindex befassen und warum?
Also der GMI ist insbesondere ein wissenschaftliches Tool, das wir vielen anderen Wissenschaftlern und Instituten zur Verfügung stellen, die eben die Militarisierung eines Landes oder einer Region für ihre eigene Arbeit von Relevanz empfinden. Die Deutsche Welthungerhilfe beispielsweise als international agierende NGO hat sehr begrüßt, dass wir im GMI eben Bezug auf ihren Welthungerindex genommen haben, weil auch die Welthungerhilfe den Zusammenhang zwischen Gewaltkonflikten einerseits und Hunger hervorhebt. Natürlich wollen wir neben der akademischen und NGO-Debatte eben auch, wie vorhin schon benannt, die Politik selber ansprechen und im sogenannten postfaktischen Zeitalter natürlich eben auch unsere Informationen und Aussagen, die Trends, die wir beschreiben, den Medien anbieten.
Jetzt ist der globale Militarisierungsindex, soweit ich das erkennen kann, vordergründig eine Arbeit deutscher Wissenschaftlerin. Steht denn das Wörtchen global dabei nur für den Anspruch, die internationale Militarisierung flächendeckend darzustellen oder auch für den Anspruch, einen Index für alle zu erstellen? Oder anders gefragt, gibt es da auch widersprüchliche oder konkurrierende Darstellungen und Studien aus anderen Ländern?
Also der GMI erscheint jedes Jahr Anfang Dezember in der deutschen und in der englischen Version und soll dadurch eben allen Ländern weltweit zugänglich sein. Und was ich Ihnen sagen kann, ist, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass unser Index speziell in Asien und Osteuropa in diversen Online-Medien reflektiert wird. Dort auch viel deutlicher als in Deutschland noch zur Debatte beiträgt. Aber konkurrierende Darstellungen oder sowas in der Art sind mir jetzt selber nicht bekannt.